Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Sören Warenskjold gewinnt die 11. Etappe der Tour de France. In der Gesamtwertung gibt es keine Änderung. Gehen wir rein in den heutigen Tourtag mit dem Teammanager von Red Bull, Bora Hansgrohe. Servus nach Frankreich an Ralf Denk.
Hallo und schönen Abend nach Rosenheim.
Ja, Ralf, schauen wir auf die heutige Etappe. Grundlegend hattest auch du vor allen Dingen den Verlauf so erwartet. Der Sprint und das Endergebnis, das war aber wild, oder? Wie siehst du es?
Ja, also der Verlauf, ja, das war so, wie ich das erwartet habe. Da war auch nicht groß Gegenwehr, bis die Gruppe stand. Hat ein paar Kilometer gedauert, aber dann stand die Gruppe. Was mich verwundert hat, dass dann im Finale Alaphilippe sehr früh gehen hat lassen. Er ist normaler tempofester Fahrer, war ja schließlich schon zweimal Weltmeister. Aber er konnte der Gruppe nicht mehr folgen. Und das Finale war nicht so wie sonst, dass sich die Teams einreihen, dass die quasi so eine Art Drag Racing machen, Mannschaft gegen Mannschaft gegen Mannschaft, sondern man hat erst 1,8 Kilometer vor dem Ziel quasi sich formiert. Und das ist für mich ein Indikator, dass jetzt schon jeder mausetot ist. Normal formatieren sich die Mannschaften 10, 15, 20 Kilometer am Finale und bereiten das vor und es ist ein harter Positionskampf und es wird gefeitet und es kostet auch speziell für die Helfer enorm Energie. Das hat man heute nicht gesehen. Für mich ein ganz großer Indikator, dass jeder schon ganz schön kaputt ist. Egal, ob es die Helfer sind, ob es die Leader sind. Wir hatten bisher eine sehr, sehr harte Tour de France und deswegen erst das etwas seltsame Finale, wie du gesagt hast, mit einem Sieger, der wo sehr viel Mut hatte, einfach mal loszufahren. Er hat die Lücke gefunden. Es war eine kleine Lücke, aber er hat sie gefunden. Gut, dann relativ früh los und hat seinen Vorsprung ins Ziel gerettet. Aber man muss auch sagen, Søren Warenskjold vom norwegischen Team Uno X ist kein Unbekannter. Er hat den großen Radklassiker Omloop Het Nieuwsblad schon gewonnen, in einer ähnlichen Manier. Er ist ein ganz starker Fahrer, tempofester Fahrer, nicht der endschnellste, aber das war in dem Fall auch nicht gefragt, sondern er hat eine längere Zeit, einige hundert Meter, hohes Tempo gehen können und deswegen auch verdient gewonnen.
Hat es den Sprintteams an der Konsequenz gefehlt?
Ich glaube an der Manpower. An der Manpower und vielleicht auch, das ist eine Schlussfolgerung, hast du nicht die Manpower, kannst du nicht konsequent fahren. Und ich vermute eher das, dass jeder gesagt hat, lass uns das Ziel erreichen. Für mich ganz komisch. Er hat hier auch schon Etappen gewonnen, Fernando Gaviria vom spanischen Team Caja Rural. Er hatte Reifenschaden einige Kilometer vor dem Ziel. Er kam relativ leicht zurück. Ist da normales Tempo? Kommt er nie mehr zurück? Und das war für mich auch ein Indikator, dass bis 2 Kilometer vom Ziel das Tempo vergleichsweise gering war, verglichen mit anderen Sprintetappen.
Warenskjold gestern gestürzt, als letzter ins Ziel gekommen. Thorsten Tränen war schon im gelben Trikot. Jetzt holt das Team den Etappensieg. Sie haben super viel Aufmerksamkeit durch die Hotel-Thematik bekommen. Uno X Mobility aus Norwegen schreibt diese besonderen Geschichten bei dieser Tour de France.
Definitiv. Und mir gefällt der Ansatz von Ihnen. Also erstens einmal, Sie konzentrieren sich auf norwegische und dänische Fahrer. Das haben wir hier schon mal erwähnt. Da limitieren Sie sich natürlich selbst enorm. Aber trotzdem kreieren sie Erfolg. Sie haben mit Uno X einen großen Partner aus Skandinavien. Und sie machen Dinge sehr, sehr konsequent. Sie gelten auch so ein Stück weit als Trainingstiere. Also so 4, 5, 6 Stunden Indoor-Sessions im Winter ist für die kein Problem. Auch Ausfahrten bei weit unter -0 oder unter 0 ist für die Jungs kein Problem. Das sind richtige Naturburschen. Und so treten sie auch auf. Sie haben jetzt keinen, der auf Ansage ums Tourpodium mitkämpfen kann. Sie waren letztes Jahr trotzdem Platz 6 in der Gesamtwertung. Schon akzeptabel und gut. Aber sie konzentrieren sich auch auf Etappen und sie haben im Tag in Gelb gefahren. Sie haben jetzt eine Etappe gewonnen und sie sind im ersten Jahr in der World Tour. Die sind letztes Jahr aufgestiegen und freut mich für die. Und ich kenne auch den Manager Thor Husserv ganz gut und er ist auch neu in seine erste Mannschaft, wo er managt. Der war ja früher selbst erfolgreicher Rennfahrer, auch Weltmeister. Und von dem her, cooles Projekt und freut mich für die Jungs.
Und alle, die Thor Husserv noch in Erinnerung haben, dem wird heute das Herz so richtig aufgegangen sein. Das wird ihm getaugt haben. Kommen wir zu Red Bull Bora Hansgrohe. Einen kurzen Defekt von Jan Tratnik habe ich gesehen. Er hat sofort den Daumen aber hochgehoben, lief alles dann wie am Schnürchen. Sind alle gut durchgekommen, oder?
Ja, sind alle safe im Ziel. Ich kriege auch so, wenn die Etappe gestartet ist, auch nochmal ein medizinisches Update. Das sah heute Morgen nach der gestrigen harten Etappe auch alles sehr, sehr gut aus. Also alle Kennziffern auf grün. Das heißt, auch unser Medical Team hier einen Bombenjob bis dato und kann bestätigen, dass sich jeder gut fühlt.
Es waren relativ viele Defekte heute. Zufall oder gibt es manchmal Etappen, Straßenverhältnisse, wo es einfach öfter mehr passiert? Wie ist denn dein Eindruck?
Ja, das gibt's schon. Gut, die Reifenthematik ist eigentlich eine ganze Serie wert. So viel kann man über Reifen sprechen, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Die meisten Teams verwenden Tubeless-Reifen, die mit einer Dichtmilch versehen wird. Und von der Konstruktion der Reifen ist es immer ein Ballastakt. Je weniger Rollwiderstand, desto weniger Pannenschutz. Und die Teams gehen dann natürlich schon ans Äußerste, vor allem bei solchen Etappen, wo ein Defekt jetzt nicht so ausschlaggebend ist, weil du ja in der Regel immer gut zurückkommst, wenn du meinen Reifenschaden hast. Ja, und das ist schon immer von den Mannschaften auch ein Spiel mit dem Feuer, je nachdem, welchen Ausrüster du hast. Wir verwenden Specialized-Reifen, aber wir haben verschiedene Versionen. Also wir haben ganz schnelle mit relativ wenig Pannenschutz. Wir haben aber auch welche, wo ein Stück weit mehr Pannenschutz hat. Und so ist es immer ein Stück weit auch Spielerei von den Technikern.
Nutzt man dann solche Etappen wie heute so ein bisschen vielleicht auch als Testballon unter extremen Bedingungen? Wir reden von der Tour de France. Also in einem Training kann man ja Dinge simulieren, aber bei einer Tour de France, das sind für mich, wenn man sagt, man testet, sind das Extrembedingungen, wo man sich aber ja so ein doppeltes Netz dann irgendwie lässt, weil es keine Etappe ist für euch jetzt zum Beispiel, wo es dann um alles gehen wird.
Nee, wir reden hier immer noch über die Tour de France und die Tour de France ist kein Feld für Experimente. Wir machen sehr, sehr viele Reifentests und oft kriegen die Prototypen auch unsere Nachwuchsmannschaften zuerst. Die testen die dir dann auch im Rennumfeld. Das ist auch ein Stück weit eine Strategie von uns, dass neues Material oft getestet wird von der U19, von der U23. Von unseren Rookies. Und erst wenn dann wirklich der Stempel drauf ist, dann geht es auch zu den Profis. Und wir experimentieren nicht bei der Tour de France.
Gut 7 Kilometer vor dem Ziel hat man euch mannschaftlich relativ geschlossen ganz vorne gesehen. Hatte das einen speziellen Grund?
Ja, man ist ja dann noch nicht in der Safety Zone, sage ich mal. 7 Kilometer vor dem Ziel, da muss man sich schon einmal konzentrieren und sammeln. Und erst wenn man die Safety Zone 5 Kilometer vorm Ziel erreicht, dann, wenn was passiert, kriegt man die gleiche Zeit des Siegers. Und deswegen haben wir uns dann nochmal formantiert.
Okay, ich schicke jetzt Podcast-Grüße rüber an den Veloclub von Eurosport. Da kam die Frage auf, du hattest uns ja berichtet von diesem Gentleman's Agreement der GC, also der Teams, die um die Gesamtwertung fahren. Und dass Pogacar da auch persönlich gesagt hat, wie du es uns berichtet hast, dass sich diese Teams da zurückhalten. Ab wann gilt denn dieses Gentleman's Agreement, wie du es genannt hast?
Ja, man darf das auch im modernen Radsport nicht mehr so ganz überbewerten. Gell? Früher hatte das, wenn die ganz großen Protagonisten, Eddie Merckx oder Lance Armstrong, was gesagt haben, dann hat das mehr Gewicht als wie jetzt in modernen Cycling heute. Aber trotzdem, ich finde, dass sich die Teams, die hier ums Podium kämpfen, in den Sprintfinale nicht so dermaßen eins ausstechen. Und ich klopfe auf Holz jetzt, es ist auch noch keiner von den Klassementfahrern im Sprintfinale jetzt so wirklich gestürzt oder hat sich verletzt. Und so wie das abläuft aktuell, finde ich das ganz gut. Wie viel das die Rennfahrer dann untereinander reden, ist für mich sekundär. Es muss in einer guten Balance stehen, einerseits Racing, aber doch nicht auf so einem Tag wie heute die ganze Tour de France riskieren.
Aber muss der Pogacar da jeden Tag hingehen und das erneuern oder legt man sich da fest?
Wir vom Sportmanagement oder vom Teammanagement wollen das auch gar nicht so im Detail wissen. Lass die Jungs das am Feld austragen und die Jungs sind gut zueinander, die meisten. Es ist eine gute Harmonie in der Gruppe und die sollen das für sich regeln. Wir wollen da gar nicht so influenzen von außen.
Genau, also das sagt Pogacar im Inneren. Er hat aber eine Aussage nach außen getroffen. Da gehen wir nahtlos über in den Hintergrund. Ja, die doch für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also, wenn ich die Macht dazu hätte, würde ich den Rennkalender komplett ändern und im Juli und August gar nicht mehr in den heißen Gegenden fahren. Also, die Aussage steht und sie kommt ja nicht von irgendwem, sie kommt vom Chef, vom Meister höchstpersönlich. Wie stehst denn du dazu?
Also primär finde ich es mal gut, dass sich so ein ikonischer Sportler auch mal was traut zu sagen. Dass ich da offen bin und auch gekämpft habe für Veränderungen, weiß man, wenn man meine Interviews gehört oder gelesen hat in der Corona-Zeit. Da habe ich auch stark dafür gekämpft, dass eine Tour de France im August ist, dass sogar eine Spanien-Rundfahrt im November stattgefunden hat, weil wir zu Beginn der Saison quasi keine Rennen fahren konnten wegen Lockdowns. Und in der Tat kann man diskutieren, um da eine bessere Einheit mit dem Klima zu finden. Was für mich gesetzt ist, sind die Frühjahrsklassiker. Flandern, Roubaix, Lüttich. Das ist ein Block, Milan San Remo noch, den darf man, glaube ich, nicht auseinanderreißen. Und das heißt ja nicht umsonst Frühjahrsklassiker. Was man vielleicht diskutieren kann, die Vuelta vom August wieder, ich sage bewusst wieder, in den April oder Ende April zu legen. Da war sie in die 80er, in die 90er Jahre, 80er. Definitiv, da hat die Vuelta im April stattgefunden. Das weiß ich noch, wo ich ein kleiner Junge war. Dann finde ich in anderen Sportarten, und gehe rüber zur Formel 1, auch ganz spannend, dass die eine Sommerpause haben. Die haben eine Sommerpause von 2 oder 3 Wochen, wo kein Grand Prix ist und wo auch die Mitarbeiter frei haben. Das heißt, auch die Fabriken der Formel-1-Teams sind da großenteils geschlossen, um einfach auch dem ganzen Personal Sommerferien zu geben. Unser Personal hat keine Möglichkeit, während der Saison irgendwie einen Urlaub zu machen. Die müssen immer in den Scheißmonaten November oder Dezember in Urlaub gehen. Dezember geht schon wieder, oder wird schon wieder schwieriger, weil Trainingslager ist. November. Und November ist jetzt nicht der ganz große fancy Monat für Urlaub. Das würde ich mal wünschen, dass man auch den ganzen Teams vielleicht einen Sommerbreak gibt und vielleicht dann nach hinten raus länger fährt. Also ich finde es gut, dass Tadej Pogacar so einen Vorstoß da tritt. Ich würde auch einen Tisch kommen als Teamvertreter, dass man das diskutiert. Da gibt es sicherlich spannende Ideen. Und ein paar Dinge sind aber eben von mir unantastbar, wie eben die Frühjahrsklassiker. Aber wir haben im 4-Jahres-Rhythmus auch die Olympiade immer. Und die nächste Olympiade ist am 22.07.28 in Los Angeles. Also eigentlich in der Tour de France-Zeit. Und da kämpft jetzt die ASO schon wieder, die Tour de France nach vorne zu verlegen, dass sie keinen Konflikt hat mit der Olympiade. Und das betrifft natürlich alle anderen Rennveranstalter massiv. Also die ASO will immer das Vorrecht haben, wir entscheiden zuerst mal, wann unsere großen Rennen stattfinden. Und das ist natürlich auch nicht der feine englische Weg, sondern man muss das schon gemeinsam machen. Und das ist eben die generelle Schwierigkeit im Radsport, dass es sehr, sehr wenig Gemeinsamkeit gibt.
Also eine Tour de France, die Mitte, Ende August beginnt, höre ich raus, durchaus denkbar aus deiner Sicht.
Von mir aus ist es denkbar, wenn die Rennfahrer sich wohler fühlen und weniger Hitze dann ist. Warum nicht? Ja, also ich würde ungern im August Paris-Roubaix fahren, weil das ist für mich ein Frühjahrsklassiker, der ist gesetzt. Der gehört in den April. Aber die Tour de France wäre jetzt für uns kein Unterschied, ist die jetzt im Juli oder ist die im August?
Ja, eine Fußball-WM geht inzwischen ja auch 6-7 Wochen und wird super angenommen. Also da wurde im Vorfeld natürlich auch geredet, oh, viel zu viel, schaut sich keiner mehr an und es geht keiner in die Stadien. Ja, und was passiert? Die Leute schauen es, die Leute, ich rede jetzt nicht von dem drumherum, aber wenn es aufs Sportliche bezogen ist, sind total begeistert von dieser Weltmeisterschaft. Also da geht es, glaube ich, eher dann darum auch, so haben wir es immer gemacht. Du kommst aus Bayern, ich wohne in Bayern. Das ist ja hier so ein Standardding. So haben wir es immer gemacht, so machen wir es weiter. Manchmal muss man, denke ich, Strukturen auch aufbrechen und sich einfach Gegebenheiten anpassen.
Absolut, weil sich ja das Verhalten des Konsumenten oder Fan, von dem wir im Endeffekt auch leben, ja auch ändert. Ja? Und da muss man offen sein für Veränderungen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man generell offen ist für Veränderungen. Und man hat auch, wenn ich jetzt wieder zur Formel 1 schwenke, gedacht, das ist das Maß aller Dinge, als Bernie Ecclestone die Formel 1 gemanagt hat. Aber als Bernie Ecclestone weg war und Liberty übernommen hat, dann hat es ja nochmal einen richtigen Wandel und einen richtigen Wachstum gegeben in der Formel 1. An dem Beispiel sieht man auch, dass man offen ist, wenn man offen ist für Veränderungen, dass man definitiv noch wachsen kann.
Genau, ich weiß auch, dass du viele Ideen hast, dass der Radsport noch größer wird. Das nehmen wir gerne mal mit in die nächsten Tage. Zu diesem Thema jetzt die Hitzewelle und wie kann man Dinge ändern, anpassen, gab es auch eine Anregung, dass man die Startzeiten früher ansetzt. Ganz ehrlich, vielleicht darf ich zuerst mal meine Meinung sagen. Was hilft es denn? Dann startest du um 10, du fährst doch trotzdem dann in die volle Mittagshitze und in die knalle Sonne rein. Und man muss ja auch an die Konsumenten denken. Die Leute arbeiten ja. Also, dass man mal um 15 Uhr dann ein bisschen früher Feierabend macht und noch die Tour zu Ende schaut, das sehe ich ja. Aber wenn dann die Etappe um 15 Uhr endet, da würde, also so ist mein Gefühl, würden die Zahlen doch einbrechen. Wie stehst denn du dazu?
Also früher ist für mich auch ein No-Go, stimme ich dir komplett zu, weil wir haben plus minus zwischen Startzeiten hier, je nach Länge die Etappe, zwischen 11:30 und 13:30, 14 Uhr heute. So, das sind normal die klassischen Startzeiten der Etappe. Und wenn du jetzt 4 Stunden nach vorne gehst, dann bist du 4 Stunden eher im Ziel. Das heißt, der Zieleinlauf ist nicht plus minus 17 Uhr, sondern der Zieleinlauf ist dann gegen frühen Nachmittag schon. Und erstens ist er noch heißer wie um 17, 17.30 im Zieleinlauf. Und zweitens sind die normalen Leute auf der Arbeit. Und also das ist für mich keine gute Idee. Wo ich offen wäre, zu diskutieren, warum verlegt man einen Start nicht noch später nach hinten. Ich weiß jetzt, wenn ich das jetzt bei mir platzieren würde im Team, dass es zuerst mal ein großes Geschrei wäre, dann gehen wir noch später Abendessen. Also Abendessen ist für das Personal hier immer zwischen 22:30 und 23 Uhr. Dann gehen wir noch später, dann haben wir Nachtessen um 1, um 2 nach getaner Arbeit. Aber für einen Fan, ich denke jetzt mal an den Fan, wenn ein Zieleinlauf vielleicht, und das ist ja im Sommer möglich, erst um 21 Uhr ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar ganz cool ist, so bis kurz vor Anbruch der Dunkelheit zu fahren. Weil da haben die Leute Zeit, da können sie den Fernseher einschalten, da kann man das Rennen auf die Social-Media-Kanäle verfolgen. Also den Vorschlag würde ich zumindest mal gerne diskutieren.
Ja, wir hatten ja diskutiert so über diese Sprintetappen, die verhältnismäßig von der Länge auch nicht so lange sind. Also eine Bergetappe, du kannst ja nicht überall Flutlicht aufstellen im Hochgebirge. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber jetzt bei dieser Tour, Beispiel Teamzeitfahren, Barcelona, erste Etappe, Paris ist auch relativ spät. Vielleicht wäre das für die Sprintetappen sogar eine Idee. Das sozusagen, wie du es jetzt anregst, dass man sagt, wir starten später und haben einen Tour de France Sprint zur tollen Fernsehzeit um 19 Uhr.
Ja, aber wenn ich jetzt, also Frankreich ist ja westlicher, da ist es ja noch ein Stück weit länger hell wie in Rosenheim, da brauche ich gar keinen Flutlichtakteur. Ja, also wenn ich am Atlantik bin, da ist bis fast 23 Uhr hell. Also da kann ich bis 21:30 ganz leicht Radrennen fahren im Sommer. Und vielleicht ist das der Königsweg. Da ist es definitiv dann kühler.
Okay, gut. Das behalten wir natürlich im Blick. Jetzt schauen wir auf die Aktualität und die findet am morgigen Donnerstag statt. 13:30 Uhr geht es los. Erwartete Ankunft ist 17:30 Uhr. Vom Circuit Manicourt, da sind wir wieder beim Motorsport, geht es nach Chalon-sur-Saône. 180 Kilometer werden gefahren, drei Anstiege der vierten Kategorie. Es ist etwas welliger als heute. Du gibst uns ja gerne eine prozentuale Einschätzung im Verhältnis Massensprint oder Ausreißergruppe. Welche Prozentzahlen hast du heute mitgebracht für uns?
Ja, es ist ein Stück weit welliger, drei Bergwertungen, vierte Kategorie, aber ich habe vorher mal das Roadbook weitergeblättert und es kommen nicht mehr so viele Sprintchancen. Und ich glaube, morgen könnte vielleicht sogar einer der letzten Limitierenden sein. Und deswegen glaube ich, dass die schnellen Leute oder die Mannschaften der schnellen Leute, ich denke da an Soudal Quickstep, ich denke da an Decathlon mit Olaf Koy. Ich denke da auch an Astana mit Max Kanter, der wo ganz gut sprintet hier, was mich freut aus deutscher Sicht. Ich glaube, dass morgen nochmal ein Sprint gibt und ich lege mich fest, mehr wie 90%
Und
liegen.
damit taktisch wie bisher bei allen Sprintetappen die Herangehensweise bei euch.
Ja, also wir wollen dann nochmal Kräfte sparen, bevor dass wir dann in die Vogesen schon langsam kommen. Weil speziell die Samstagsetappe in den Vogesen, die wird knüppelhart. Das ist ja dann auf den Spuren, wo Udo Bölz zu Jan Ulrich sagte, 97, quäl dich, du Sau. Das ist plus minus der gleiche Parcours und der wird wirklich hart am Samstag. Deswegen haben wir jetzt halt nochmal kein Problem, wenn es morgen nochmal etwas ruhiger wird, dass wir durchschnaufen können.
Genau, apropos quäl dich, du Sau. Mein Ko Kollege Corbinian Sauter, der übernimmt die nächsten 4 Tage. Das ist sicher keine Qual. Der Corbinian hat sich für den Ironman auf Hawaii qualifiziert. Das schaffen nur die ganz, ganz wenigen. Also Ralf, wenn es ums Thema Hitze und wie geht man damit um, da könnt ihr schön die Bälle hin und her spielen. Wir beide hören uns nächste Woche. Ich sage danke für heute. Du bist natürlich morgen auch wieder dabei. Dann mit unserem Ironman Corbinian. Ich sage danke, beste Grüße nach Frankreich und bis nächste Woche.
Sehr schön. Ich freue mich auf den Ironman. Also er ist ja schon Ironman, wenn man sich qualifiziert. Ja, muss man ja, glaube ich, schon einfinischen. Ich kenne mich in der Sportart nicht so gut aus, aber ich gehe mal davon aus und ich freue mich aufs Gespräch dann morgen.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.